Ja, willkommen auch von meiner Seite bei der Fortsetzung unserer Predigtreihe und beim Eintreten in diesen schon angekündigten Abschnitt der Endzeitrede Jesu. Alle kennen das ein bisschen, nehme ich an, und drum. Die Lieder haben eigentlich schon vieles von dem vorweggenommen, was ich noch sagen will und vielleicht auch dann gar nicht mehr sagen muss, weil sie allen denen, die dem Herrn gehören, ins Herz hinein übersetzen. Du musst keine Angst haben. Er, der alle Macht hat, sagt uns das. Und er hält jeden von uns fest in der Hand. Aber da bedenke ich auch an die letzte Predigt vom Uli. Der hatte ja diese Diskussion oder das Gespräch mit den Schriftgelehrten und Pharisäern zum Schluss. Und die haben ja das Problem, hatten ja das Problem, und ich denke, dieses Wesen gibt es auch heute noch, dass sie versucht haben, aus eigener Kraft fromm zu sein, Gott zu gefallen. Und alle, die unter uns sind, hier oder auch in der Ferne und zuhören und sich abmühen und versuchen, gerecht zu sein, zu leisten und zu schauen, passt das wohl, was ich mache, denen kann ich nur sagen, bitte hört heute noch einmal genauer hin. Unser Herr will, dass ihr ihn ganz akzeptiert, annehmt, zu ihm umkehrt. Erkennt, dass eure Bemühungen nutzlos sind. Nur die Gerechtigkeit Jesu am Kreuz, die ist vollkommen. Und die genügt für jeden, das wissen wir, die wir ihm gehören. Aber ihr habt es noch nicht im Herzen. Drum, achtet drauf, ich komme am Schluss noch einmal zurück, was da heute gesagt wird und vor allem darauf, warum wir keine Angst haben müssen. Ja, Jesus ist unterwegs aus dem Tempel heraus, hat gerade eben, wie schon gesagt, dort gesprochen. Und die Jünger haben auch mitbekommen, eine Aussage, wo Jesus gesagt hat, irgendwas mit euer Haus wird euch verwüstet werden. Das war der vorletzte Vers. Und ich glaube, das hat sie schon einmal ein bisschen beunruhigt und darum dürften sie ihn auch auf diese ganzen Schönheiten des Tempels hingewiesen haben, ganz plötzlich. So als ob er es nicht kennen würde. Aber dazu kommen wir noch im Text. Lesen wir mal den Text. Matthäus 24, 1 bis 28. Also auch heute bitte, es steht euch frei. Wer mag, auch gerne aufstehen. Der andere, wer auch will, bitte auch sitzen bleiben. Darum geht es nicht. Es geht nicht um eine Form. Es geht darum, wie ihr im Herzen diesem Wort, das ja Gott zu uns spricht, begegnet. Ja, danke fürs Einblenden und Weiterschalten. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sag uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Soweit der Text. Als gedankliche Einstimmung für uns, natürlich wieder eine Frage, aber wirklich nur ganz kurz und rhetorisch. Würdest du anders leben, wenn Jesus uns einen Zeitpunkt gegeben hätte, wann er wiederkommt? Wir genau wüssten, zum Beispiel am 1. Jänner 2030, 2030 kommt er. Meine kürzeste Inhaltsbeschreibung, ich dachte, das liegt hier, habe ich nicht. Hast du es? Ah, super, danke. Habe ich so gewählt. Vertraue dich dem an, der die Zukunft vollkommen beherrscht und dich liebt. Das passt über beide Kapitel, die da kommen. Ja, und ich möchte auch noch ganz kurz beten, bevor ich einsteige. Und Herr Jesus, himmlischer Vater, du bist, der uns das sagt, und ich bitte dich so, dass du redest durch mich, aber vor allem auch in die Herzen von uns allen und vor allem auch die Herzen derer berührst, die dich noch nicht persönlich kennen, dass sie die Sehnsucht danach bekommen, dich kennenzulernen und keine Angst davor haben, ihre Schuld einzugestehen vor dir. In Jesu Namen bitte. Amen. Ich habe eine grobe Gliederung gemacht, vielleicht ist es euch eine Hilfe. Ich unterteile sozusagen nach der Zeitspanne hauptsächlich, aber eben zuerst die Ankündigung und die Frage der Jünger und die Antwort Jesu eben in drei, diese drei Zeitabschnitte, die bis Vers 6 heißen, wo es heißt, aber es ist noch nicht das Ende, bis Vers 14, wo es heißt, dann wird das Ende kommen und danach eben, wenn das Ende kommt. Und das abschließend eben dieser Blick dann mehr auf uns noch als eh schon im Text, in der Predigt, wo ich es auch schon machen werde. Jesus Sieg ist unser Sieg. Die Hinweise kann ich mir schon fast sparen, die ich ein bisschen voranstellen muss, damit wir alle wissen, worauf es ankommt, weil wir schon gehört haben teilweise. Jesus ist der, und es ist der einzige Mensch, der die Zukunft kennt, vollkommen. Also was er sagt, ist 100% gültig. Und wenn wir zweifeln dran, ist es unser Problem. Es ist so, es wird so kommen, ganz sicher. Es ist Wahrheit, was er sagt, und die bleibt ewig. Und auch ganz wichtig, gerade wenn ich an mich denke, vielleicht geht es euch auch so, was er nicht sagt, hier in dem Text und natürlich in seinem ganzen Wort, das können wir über die Zukunft nicht wissen. Wir tun aber gern philosophieren und uns ausmalen. Das führt aber in der Regel weg von der Wahrheit. Also bleiben wir beim Wort. Und dort, wo Jesus uns bestimmte Dinge sagt, dass wir sie tun sollen, da dürfen wir wissen, er gibt uns dazu auch die Kraft und die Möglichkeit. Ganz sicher. Weil er da ist und die Macht dazu hat und uns liebt. Okay. Ich lese jetzt nicht immer alles noch durch, sondern ich gehe gleich einmal auf Schwerpunkte ein. Gelesen haben wir es, es ist die Zeit sonst wirklich schnell vorbei. Also, die Jünger fragen, er sagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Fragen waren, haben wir schon erwähnt, wahrscheinlich motiviert von der Unsicherheit, die schon ein bisschen angefangen hat durch das, was er gesagt hat, und jetzt sind sie natürlich platt. Also zumindest sehr beschäftigt in Gedanken, was soll das jetzt heißen? Und hier, die sind aus dem Tempel raus, das heißt, sie sind natürlich, weil sie jetzt sitzen, sie schon am Ölberg, sind sie natürlich dorthin marschiert, also durch dieses Kidron-Tal auf die andere Seite und sehen das schön rüber auf den Tempel wieder. Und die Jünger kommen zu ihm und jetzt können sie ihn endlich fragen, weil sie mit ihm allein sind, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein deiner Wiederkunft? Und die Antwort Jesu, also ist einmal keine Antwort auf das Wann. Weil auf das Wann kommt es nicht an. Vielleicht ist das ein guter Reim. Jesus will, dass wir wachsam sind. Weil alles, was er da sagt, wie schon erwähnt, wird passieren und ist menschlich gesehen ein Horror. Aber für die Seinen, die wissen, dass sie nicht den Blick am Horror festheften müssen, sondern auf ihn schauen dürfen, auf sein Wort, auf seine Zusagen, weil sie ihm vertrauen. Ja. Für die ist das eine wichtige Vorausschau, um zu wissen, worauf sie achten müssen in der Zukunft. Was für sie wichtig ist, für uns wichtig ist. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und diese Verführung ist auch begleitet von Kriegen und Kriegsgerüchten. Ja, auch hier wieder, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Muss geschehen, kann der sagen, der einen Plan hat und ein Ziel hat, mit denen, die ihm gehören, mit denen, von denen er erreichen will durch alles das, dass sie noch umkehren zu ihm. In dieser ganzen fürchterlichen Zeit, durch diesen Druck noch gefördert, zu Jesus sich wenden. Und er sie rettet, weil das will er. Und die, die gar nicht wollen, ja, am Schluss komme ich noch dazu. Aber zu den Verführern und wie wir sind als Menschen. Ich nehme zwei Personen her, also nicht nur Geschichte, auch aus der Jetztzeit einen. Adolf Hitler hat sich als Heilsbringer, Erlöser und Befreier inszeniert. Und wir wissen es aus Dokumentationen, wie ihm zugejubelt wurde. Natürlich nicht nur, klar. Aber Donald Trump heute wird von seinen Anhängern als Redeemer gefeiert in den Social Media und so weiter. Können wir nachschauen. Also als Erlöser, Retter, Heiland oder wie immer man das übersetzen will. Und das soll eigentlich jetzt nur, diese zwei Personen sollen jetzt nicht irgendwie ein Schwerpunkt sein, sondern etwas verdeutlichen, nämlich die Sehnsucht der Menschen, dass dann, wenn die Zeit unsicher wird, wenn die Zukunft sich eindüstert, dass sie dann anfangen, nach jemandem zu rufen, der ihnen das irgendwie erleichtert und dafür sorgt, dass das aufhört. Und wenn wir jetzt diesen Text anschauen, dann wissen wir, dass dieser Druck und diese Sehnsucht und dieser Trend noch viel stärker werden wird. Und was das dann mit den Menschen machen wird, die den Herrn nicht kennen, ja, wir wissen, ich predige heute nicht über die Offenbarung, aber wir wissen, dass es dann zu einem Weltenherrscher kommen wird, von dem das dann erwartet werden wird. Okay. Aber wir wissen auch, dass diese Erwartungen nur der erfüllen kann, der unsere Herzen gemacht hat und daher in der Beziehung mit ihm auch der Einzige ist, der uns vollkommene Erfüllung geben kann. Das gehört jetzt schon zu meinem zweiten Abschnitt. Also die Dynamik der Ereignisse wird sich zuspitzen. Wenn wir jetzt von Kriegen hören, dann wissen wir, okay, es gibt viele Kriege, aber das hier wird eine Steigerungsform sein, glaube ich, die wir uns noch nicht vorstellen können. und darum auch diese Folgen entsprechend groß werden sein werden, wie Hungersnöte, solchen Erdbeben. Aber das, worauf ich hier den Fokus richten will, ist das hier, der Anfang der Wehen. Jesus verwendet diesen Begriff immer wieder. Und wir lesen ihn in der Schrift immer wieder, um zu verstehen, wie dieser Prozess abläuft. Nämlich auch hier diese Endzeit. Die Wehen wurden ja von Jesus, von Gott, gegeben nach dem Sündenfall der Frau beim Gebären. Das ist die Folge des Sündenfalls. Und alle Frauen wissen, die schon Kinder geboren haben, dass zwei Dinge damit verbunden sind, die wir heute auch ein bisschen im Hinterkopf haben müssen. Erstens, die Wehen nehmen zu. Die Schmerzen werden mehr und werden so stark bis zur Geburt. Und dann kommt dieses neue Geborene und Freude, die das andere vergessen lässt. Das, was da war, die Schmerzen. Und dieses Prinzip müssen wir auch hier ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn wir das lesen. Weil das ist das Ziel, das unser Herr mit uns hat. Diese neue Schöpfung. Und hier habe ich aus dem 2. Korinther 4,16 eine Stelle, die uns ein bisschen so einfach wieder Mut machen soll, einfach ausrichten soll darauf, weil es ist das lebendige Reden Gottes, des lebendigen Gottes, was hier steht. Es ist nicht irgendwo nur irgendwas Geschriebenes. Er spricht und er tut auch so, er handelt danach. Also, ich habe es, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehen und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, auf den Wahnsinn, die Kriege und die Kriegsgerüchte und das, was sonst geschieht, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich und wird auch vergehen, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ist dieses Leben, an dem wir teilhaben in Christus. Ja. Wichtig ist auch, und ich bin überzeugt davon, weil wir sehen, dass in der Welt jetzt schon der Druck, wenn der zunimmt, wird auch die Bereitschaft der Verkündigung größer. Das ist sehr erstaunlich. Aber die Verführung, von der überall die Rede ist, hat immer nur ein Ziel, das müssen wir uns auch vor Augen halten, dass Menschen nicht Gott, also der Wahrheit glauben, sondern der Lüge. Und das geschieht einfach, indem immer wieder versucht wird, Zweifel an der Treue, an der Allmacht, an der Liebe Gottes zu wecken, in irgendeiner Form. Und da ist der Satan mit seinem Gefolge einfach äußerst kreativ, das wissen wir auch. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen, und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und auch wieder hier die falschen Propheten und Verführung. Das wird sich so verschärfen, dass auch ein Spitzelwesen in nie dagewesenem Ausmaß auftreten wird. Und das sind die, die ich eingangs angesprochen habe, dann wahrscheinlich die am gefährdetsten. Weil die in der Gemeinde sind, aber den Herrn noch nicht kennen, haben diese Zuversicht nicht, weil sie den Geist nicht haben, weil sie nicht zu ihm umgekehrt sind. Und wenn dann ihnen Vorteile versprochen werden, wenn sie halt in der Gemeinde die Christen verraten und sagen, der und der, ja, dann haben sie da eine traurige Rolle. Aber das kennen wir aus der Zeit, die ich schon angesprochen habe, wo einer gemeint hat, er richtet ein tausendjähriges Reich auf. Auch dort war es so. Das Prinzip ist dort immer das Gleiche. Weil wir Menschen haben einen freien Willen und vor allem die, die dem Herrn gehören, wissen, wem sie gehören und wem sie nachfolgen. Und das ist natürlich, den hasst ja der Satan mit allem, was drauf dran, was er kann. Und natürlich alle, die ihm gehören. Ich habe hier ein weiteres Wort für uns, oder zwei Verse. Jetzt muss ich aber vorher, genau, ich schalte das vorher und dann zurück, Weil hier spricht Jesus von, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium wird, wie schon angesprochen, vom Reich, wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis. Und hier dieses Wort in Römer 15,4, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Weil es der Herr ist, der uns diesen Trost ins Herz gibt. Und Jakobus 1,4, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. In Christus sind wir aus Glauben durch den Heiligen Geist in dieselbe enge Beziehung hineingenommen, wie Jesus sie mit dem Vater hat. Ich weiß nicht, ob uns das, mir war es nicht so bewusst, ich habe jetzt darüber nachgedacht mehr. Und aus dieser Beziehung heraus haben wir Frieden, Zuversicht, wenn wir uns halt in dieser Beziehung in die hineinbegeben, vorausgesetzt, wir können uns mit vielen Dingen beschäftigen im Leben oder eben auch auf die Dinge hinschauen, die uns Angst machen. Aber nachdem wir mitten in der Welt sind, werden die nicht spurlos an uns vorübergehen und wir werden Angst haben und Sorge haben, aber wir wissen, wo wir damit hin müssen, nämlich zum Herrn, zu ihm laufen, dem Papa. Und er sorgt dafür, wie wir aus Philipper 4,6 wissen, dass wenn wir uns mit all dem an ihn wenden, er unsere Herzen und unsere Gedanken bewahrt. In ihm. Und sein Friede es ist, der sich da breit macht. Und dieses standhafte Ausharren, da haben wir genug Zeugen schon. Weil wenn wir zurückschauen, allein die Jünger schon wurden, ich weiß nicht wie viele, als sogenannte Märtyrer umgebracht, um ihres Zeugnisses zum Herrn willen und weil sie eben nicht ihm abschwören wollten oder ihn verleugnen wollten. Und das sind unzählige Jünger, Jüngerinnen bis in die heutige Zeit und auch jetzt natürlich in vielen Ländern. Aber es wird diese angekündigte Zeit, wie schon gesagt, nicht nur in gewissen Ländern zu dieser Verfolgung führen, so wie jetzt und wir da auf der Insel der Seligen in Europa sein, noch, sondern es wird eine weltweite Verfolgung sein, die wir ja, uns jetzt noch zum Glück gar nicht vorstellen können, nicht müssen und sollen, sondern wir sollen auf den Herrn schauen. Ihm vertrauen, auf sein Wort. Darin erkennen wir ihn mehr und mehr und lernen wir ihn auch mehr und mehr lieben. Ja, und dann wird das Ende kommen. Hier haben wir erstmals einen Zeitpunkt. Eingangs haben wir ja gesagt, auf das Wann kommt es nicht an. Und tatsächlich wissen wir auch nicht, wann das ist. Aber die, weil wir das vorher nicht kennen, aber die, die das erleben dort in Judäa, für die ist das, was Jesus hier sagt, was er in seinem Wort überliefert, bis in diese Zeit überlebenswichtig. Weil die werden das ernst nehmen und erkennen und sofort fliehen. Warum? Weil nach dieser Formulierung hier heißt es, es bleiben ihnen Minuten, nicht Stunden, Tage. Weil wie lange dauert es vom Dach hinunterzugehen, um aus seinem Haus was zu holen? Auch das sollen sie nicht machen. Oder die. Also so hoch ist dort der Druck und die Geschwindigkeit, mit der alles das passiert. Aber auch hier, weil ihnen Jesus das sagt, wissen sie, was sie zu tun haben. Fried. Aber auch hier bittet. Auch hier haben wir diese Beziehung drinnen, wo die Geschwister, die dann leben werden, bitten sollen, die dann dort in Judäa leben. Also die anderswo in der Welt werden davon nicht betroffen sein, weil hier geht es konkret darum, dass in dem Tempel, den es dann natürlich geben wird, Jesus berichtet hier nicht groß davon, er geht davon aus, und auch wir sollen davon ausgehen, dass das für heute für mich unvorstellbar, aber so sein wird, dass es den Tempel wieder geben wird, dort wo jetzt zwei Moscheen stehen am Tempelberg. Aber dass dort schon auch wieder eingeführte die Opferdienste, die werden mit einem Mal beendet werden. Und ja, stattdessen gibt es einen wie immer gearteten Gräuel der Verwüstung, der anzubeten gefordert wird, und wer es nicht tut, wird umgebracht. Ja. Es wird aber immer noch das Wort verkündigt. Und wir wissen aus der Offenbarung, dass es bis zum Schluss nicht mehr die Jünger sein können, weil es gar nicht mehr geht, weil alles unterbunden ist. Aber es wird zum Schluss wird es ein Engel machen. Lest das nach, es ist sehr erstaunlich. Aber Gott wird dafür sorgen. Er sorgt dafür, dass bis zum Schluss die Möglichkeit besteht, zu ihm umzukehren. Das ist sein Wunsch, seine Sehnsucht, dass sich die Menschen auf das Werk seines Sohnes stützen und dadurch ihn verherrlichen. Und vor allem dabei davon selber in diese Herrlichkeit kommen. Wir kommen gleich dazu. Ich habe jetzt aus diesem letzten Teil nur einen kleinen Teil herausgenommen. Ich könnte zu dem Thema, ich glaube, 2 Stunden wären so schnell vorbei, dass wir es gar nicht realisieren. Aber das ist heute nicht geplant. Es geht ja darum, dass wir Acht haben sollen, wachsam sein sollen. Und hier kommt noch dazu, dass Jesus nicht nur etwas sagt, was passieren wird und dass sie aufpassen sollen, sondern er sagt auch sie, ich habe es euch vorhergesagt. Er sagt es nicht nur vorher, sondern er sagt auch, dass er es vorhergesagt hat. Also er betont es noch einmal. Das ist wichtig für euch. Und hier geht es, so meine Interpretation, vor allem um die, die die jüdischen Traditionen kennen, weil diese Sache mit den falschen Christusen, die dann, oder falschen Propheten, die dann sagen, hier ist der Christus und dort, und glaubt es nicht, das wird einer der Versuche sein, die Gläubigen, die es noch gibt, derer habhaft zu werden, sie in die Falle zu locken. Weil die kennen dann die jüdischen Traditionen, die wissen, aha, da gibt es welche, die glauben, dass zum Beispiel der Messias wieder dort, wo der Johannes der Täufer gepredigt hat, wiederkommen wird. In der Wüste. Da gibt es andere, wo eben auch diese Kammern eine Bedeutung haben. Und darauf weist er hin. Lasst euch nicht einreden, dass das euch davon nicht ja, dazu verführen, dass ihr dorthin geht. Und natürlich sagt er auch dazu, und hat es ja auch schon bei seiner, durch 2 Engel bei seiner Himmelfahrt, wie er zurück ist zum Vater, gesagt, aber er wird wiederkommen auf den Wolken des Himmels. Das heißt, wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Sie wird von keinem Menschen auf dieser Welt zu übersehen sein. Also schon gar nicht irgendwo speziell in der Kammer oder in der Wüste. Und das wissen natürlich dann die Gläubigen und werden auch entsprechend ausharren. Ja. Dieses habt Acht, dass euch niemand verführt, oder seid wachsam, oder wie immer wir das besser verstehen, ist ganz am Anfang gesagt, weil es höchste Priorität hat, aus der Sicht Jesu. Also, wir haben ja heute schon bei der ganzen Vorschau von dieser Serie, in der Serie von der Endzeitrede gesehen, überall kommt es vor. Seid wachsam, seid klug, seid. Das ist ganz entscheidend, damit wir mit dem Druck dieser Wehen umgehen können. Aber die werden ein Ende haben. Aber was uns auch bewusst sein soll, diese Wehen sind für viele, wie ich schon anklingen habe lassen, von uns Glaubensgeschwistern in Ländern, wo man manchmal auch hier hören, Berichte hören, normal. Also nicht im Sinne von, das macht ihnen nichts, sondern sie sind unter diesem Druck, dass sie verfolgt werden, dass sie getötet werden. Und es sind ganz, ganz viele, die in islamischen Ländern, in totalitären Ländern auch heute schon unter solchem Druck stehen, aber sich zum Herrn bekennen, weil sie das als Wahrheit aus seinem Mund und aus der Beziehung mit ihm erleben, dass er sie hält und trägt. Was ich zum Beispiel hier, und natürlich das ganze Wort, aber hier die zwei Verse, für sich auch als Halt haben. Und dieser Halt ist real, weil Jesus sie hält. 2. Korinther 5,17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und 1. Johannes 5,4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es ist Jesus' Sieg am Kreuz, der dort starb, ins Grab gelegt wurde, auferstand und verherrlicht regiert beim Vater jetzt. Aber eben, so wie es hier schon ankündigt, wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen. Wir sind Teilhaber, wenn wir ihm gehören. Ja, und auch allen, die da noch zum Glauben kommen werden, in dieser Zeit auch ihnen wird er ein neues Herz geben, eine neue Schöpfung, wenn sie umkehren zu unserem Herrn, erkennen, dass sie bei ihm Rettung haben und damit auch erfahren, dass diese Angst, die ganz normal ist in solchen Zeiten, nicht das letzte Wort hat. Ich habe hier noch ein Wort, genau. Die Wehen sind vorbei, Jesus kommt und das ist die Folge für uns. Das ist dann der Grund zur Freude, die das vergessen lässt, was da war. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich des Vaters, ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das kommt oft, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also bitte, wer Ohren hat, höre. Der den Herrn noch gar nicht kennt, aber interessiert ist, eigentlich mehr wissen will, hör genau hin. Weil das sagt er bei einem Gleichnis in Matthäus, also dort vorher, über den Weizen und das Unkraut, das einer ausgesät, also den Weizen hat er ausgesät und dann ist in der Nacht der Satan gekommen, also der Feind, und hat das Unkraut nach dazu gesät und dann wächst das hoch und die Knechte sehen, Moment, soll man das nicht ausreißen gleich? Und sagt, nein, warte bis zum Schluss. Wartet, bis die Frucht da ist. Dann könnt ihr genau unterscheiden. Ja, das hat er den Jüngern nämlich dann erklären müssen, das Gleichnis. Dort könnt ihr das nachlesen. Also, die Kinder Gottes, die Nachfolger Jesus sind der Weizen und die bis zum Schluss nicht glauben wollen, die sich mit zusammengebissenen Zähnen gegen alle Liebeswerbung von ihm wehren, die werden als Unkraut oder wie das Unkraut dann. Was macht man mit Unkraut? Man verbrennt es. Ja, am Ende der Wehen werden die Menschen, die sich zu Jesus umgewandt haben und dabei ihr bis dahin gottloses Leben als irreführend erkannt haben, als in Christus gerecht gemacht, die leuchten wie die Sonne im Reich des Vaters. Ich weiß nicht, ob die dann noch heller leuchtet. Ich nehme an. Aber es bedeutet eben auch für jene, die trotz aller Verkündigung und Aufrufe zur Umkehr das Erlösungsangebot nicht angenommen haben, dass es dann keine Möglichkeit mehr gibt, umzukehren. Darum, mach es heute. Mach es fest mit Jesus, wenn du schon so viel gehört hast von ihm. Und ja, trau dich, auch auf uns zuzukommen, auf mich zuzukommen. Und in dem Sinn möchte ich schließen mit dem, ich glaube schon letzten Gottesdienst verwendeten Vers bei der letzten Predigt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, die wir ihm gehören. Und Gott selbst ermahnt durch uns, so bitten wir nun und bitte ich auch stellvertretend für Christus, lass dich versöhnen mit Gott. Um gleich mit 1. Timotheus 6,19 anzuschließen, damit sie, damit du das ewige Leben ergreifst und es so für dich selbst als gute Grundlage für die Zukunft sammelst. Hier für alle, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Amen. Ja, Herr Jesus, danke, dass du dieses Wort bist, dieses Lebendige, und dass du alles, was der Vater dir gegeben hat, uns gegeben hast. Und wir auch den Vater darin, in dir erkennen dürfen und ja, zu dir, Vater, bitten und beten dürfen. Ja, bitte, lass das, diesen Samen von heute und ja, dein Wort in den Herzen weiter wurzeln, dort, wo wir deine Kinder schon sind, aber vor allem dort, wo jemand dich noch nicht kennt, dass du dort Licht schenkst und ja, diese Einsicht zur Umkehr und auch den Mut, dir das einzugestehen, dass das Leben bisher ein verlorenes war ohne dich. Amen.